wo ist das? Und dann sagt sie, ja, wir müssen arbeiten, bla, bla. Ja, aber, und die Vollzeitarbeitende, alleinerziehende Mutter war schon da. Also, just make it happen, make it possible. If you're genuinely interested, then make it happen. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wie sind wir da reingekommen? Sofort, ich bin so, Männer.
Hallo, im Mösenbüro.
Christine, wie geht's dir? Hallo.
Mist, ich habe gedacht, ich komme jetzt und ich habe noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ich überlege schon seit ungefähr 3-4 Stunden, was ich auf diese Frage beantworten soll. Ich bin urmüde. Ich glaube körperlich, aber auch so emotional und geistig so ein bisschen. Der ESC war jetzt am Wochenende und es ist einfach, ja, es gibt da einfach so Meinungen dazu, die dann so laut schreien, wo man sich so denkt, Alter, kannst du Leute nicht mal Spaß haben lassen, irgendwie, so. Und irgendwie macht mich das dann sehr müde, dieser ganze Hass und dieser ganze, ihr dürft nicht das und du darfst nicht das und ich habe dich da und da gesehen und warum und bla und so. Ja. Dafür war ich am Freitag im Wald. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Das mache ich gern. Also guter Coping-Mechanismus. In der Psychotherapie unterteilt man ja in gute und schlechte Coping-Mechanisms. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Heide.
Nein.
Ja, Rauchen zum Beispiel wäre ein schlechter.
Es fällt mir noch immer sehr schwer und ich hatte gehofft, dass Christine zu unserer heutigen Aufnahme ihren Tabakbeutel mitnimmt, aber sie hat es nicht getan. Deswegen geht es mir so, ich bin ein bisschen hibbelig, aber gut.
Ja, dabei wollte ich ja das solidarisch, das Nichtrauchen unterstützen, nämlich bei Heide und mittlerweile auch bei meinem Partner.
Ja, aber ich bin jetzt mehr so auf abends eine Zigarette oder zwei ist schon gut.
Aber das wusste ich natürlich nicht. Also kein Rauchen, nur abends 1-2 Zigaretten.
Jo.
Wie fühlst du dich damit jetzt?
Also tagsüber, das ist eh tatsächlich total, das ist angenehm, das ist nicht das Ding. Aber ja, es ist schon eine interessante Sucht. Und ich glaube, dieser Move von der Suchtraucherin zur Genussraucherin, das ist noch ein längerer Weg. Aber das ist meine Zielperspektive.
Gut Ding, wir Weile haben. Der Weg ist das Ziel.
Nein. Der Weg ist der Weg. Aber ich fand, um da drauf zurückzukommen, das ist Song Contest Wochenende, du hast voll recht. Sonst geht es mir gut, weil es heute endlich wieder wärmer ist.
Ja, das stimmt. Das ist gut.
Man kann immer noch über das Wetter reden.
Ja, wenn einem nichts einfällt, bleibt einem immer noch das Wetter.
Genau. Ich finde aber gut, dass du das Wiener Umland auch so gerne nutzt und das schöne Frühlingsgrün genießt. Das finde ich gut.
Morning Meeting Hot Take. Heide stellt heute unseren Hot Take vor. Heide, was ist der heutige Hot Take?
Der Hot Take für den Monat Mai ist, die Linke ist völlig humorlos. Ich auch. Das ist tatsächlich sehr bedauerlich, weil gerade in so multiplen Krisenzeiten würde uns Humor wahrscheinlich ganz gut tun. Aber es fällt gerade ganz furchtbar schwer und man wird dann so eng und verspannt. Und die eine oder andere merkt das vielleicht selber körperlich. Ich jedenfalls an mir auch. Und wir wollen auch mit dieser Folge und unserer Gästin und da ein bisschen versuchen rauszukommen, was beitragen zum Rauskommen. Aber der momentane Zustand ist bedauerlich humorlos.
Ja, die Linke hat die Leichtigkeit verloren. Leider. Sehe ich auch
so. Und wird
so
dann auch furchtbar unattraktiv, ne? Weil so verbissene Linke, wer braucht denn sowas?
Ja, aus so einem, ich finde es demotivierender. Also ich finde, man merkt schon, wenn man aktivistisch zusammentut und dabei Spaß hat, dann wollen Leute mitmachen. Und wenn man aber das aus einem also die Welt ist schon so schlecht, ja. Und also wenn ich mir jetzt überlege, wir sind ArbeiterInnenkinder und uns geht's manchmal auch wirklich einfach nicht gut, weil ja strukturell halt einfach die Welt nicht für uns gemacht ist. Und dann geht man auf die Straße mit anderen Leuten und die sagen auch, ja, alles so schlecht und mir geht's auch so schlecht und so weiter. Das ist einfach, ich bin überhaupt nicht für eine Wohlfühllinke, aber ich bin schon sehr dafür, dass man zumindest hier und da Sachen mit Leichtigkeit interpretiert, beziehungsweise ein bisschen humorvoller angeht und ein bisschen mit dem Augenzwinkern macht, damit das einfach alles nicht mehr so schlimm ist.
Ja, und pluralistischer sein kann, weil ich glaube, es ist ganz viel Angst da im Spiel und es ist, also das, was ich vorhin mit Enge gemeint habe, es geht schon sehr oft darum, dass die, die mit uns irgendwo sind, genauso sein müssen wie wir. Und Böhmermann hat schon seine Verdienste. Nicht nur, dass er den Song Contest kommentiert hat, sondern auch geoutet hat in seinem Podcast, dass er damals die Wenger Boys bezahlt hat, 2019. Und das stimmt auch. Eingeladen hatte sie allerdings die Donnerstags-Demo-Gruppe. Und ich habe heute nochmal ins Video reingeschaut, weil das einfach so ein Glücksmoment war. Nicht, dass wir tatsächlich diese Regierung zu Fall gebracht hätten. Aber es war einfach so schön, dass da so viele Leute da sind, die sich richtig freuen. Und das war eine sehr heterogene Gruppe. Die waren unterschiedlich motiviert. Und das war aber trotzdem ziemlich nice. Und genau, da in die Richtung sollte man vielleicht wieder mehr kommen.
Ich glaube, den Zusammenhang musst du, glaube ich, noch mal erklären, weil es gibt auch Leute, die aus Deutschland zuhören und ich hätte ihn jetzt vor 10 Jahren nicht verstanden, glaube ich. Was ist das mit den, was ist die Wenger Boys, Jan Böhmermann, Donnerstags-Demo-Connection?
Ja, Österreich hat ja eine ganz unrühmliche Geschichte, aber gehen wir nicht zu weit zurück. Es gab zweimal so eine rechtsextrem konservative Regierung, einmal 2000 und einmal 2017 und folgende mit Sebastian Kurz, vielleicht kann man sich an diesen jungen, schönen Kanzler noch erinnern und da gab es dann eine kleine Affäre, die mit einem Aufenthalt des damaligen Vizekanzlers HC Strache auf Ibiza zu tun hatte. Und nachdem glücklicherweise diese Gruppe Wenger Boys so einen Hit hatte aus den, ich weiß auch nicht, 80er Jahren?
Ja, ich glaube, es ist ein richtig altes Lied.
Richtig alt. Und die glücklicherweise gerade in Bratislava zu tun haben, das ja um die Ecke von Wien ist, hatten wir die damals zur Feier des Tages, dass nämlich der Rücktritt dieser rechtsextremen Regierung unmittelbar bevorstand, eingeladen. Und das ist einfach so ein Moment gewesen. Kann man sich auf YouTube angucken.
Packen wir dann auf jeden Fall in die Shownotes. Genau. Die macht Heide immer, dankenswerterweise. Danke dir, Heide, an dieser Stelle. Nun gut, aber zurück zum Thema. Die Leichtigkeit, mir war nämlich der Satz von Kraftklub eingefallen, ich zieh dich runter mit in den Schmutz. Und das ist so eine Songline, die da, glaube ich, ziemlich gut passt. Und wir wollen alle uns organisieren und wir wollen aber alle aufstehen. Aufstehen gegen den Faschismus, aufstehen gegen Rassismus, gegen Sexismus und so weiter. Aber das ist eine Aktion nach vorne. Also da muss Energie im Körper sein, damit du aufstehen kannst und das braucht etwas. Und ich glaube schon, dass Ärger unendlich ist und ich glaube auch, dass Hass unendlich ist. Also ich glaube, das ist eine Energie, die niemals vergeht. Aber ich glaube, es ist nicht so verbindend wie, also nicht so positiv und fair und gerecht und so, wie wir sein wollen in der Linken eigentlich, wenn das aus diesen Emotionen heraus passiert und nicht aus guten Emotionen. Und das ist eine total privilegierte Haltung, das ist mir total bewusst. Und wir haben ja vorhin über Coping-Strategien geredet und ich finde schon auch, also aus einer nicht privilegierten Haltung kann ich raus sagen, ich war sehr traurig, als ich diagnostiziert worden bin mit Diabetes. Also da habe ich schon so gegrieft und habe um meinen Körper getrauert, den es dann nicht mehr gab. Und was mir geholfen hat, waren Memes. Waren Leute, die über Diabetes Witze gemacht haben. Mhm. Nämlich auch andere Diabetiker. Auf der einen Seite habe ich es total gut verstehen können, wie, also, dass ich nicht alleine bin, einmal. Auf der anderen Seite hat es das Gefühl beschreibbarer gemacht. Und ich bin drüber hinweggekommen. Also, dass es nicht ein Und gar nicht aus einem, ich muss jetzt unbedingt damit fertig werden, sondern es hat mir einfach geholfen im Prozess. Ja. Mhm. MitarbeiterIn des Monats.
Und in diesem Sinne haben wir heute ja auch eine Mitarbeiterin des Monats.
Ja.
Und auch eine Gästin, die uns zeigen, dass das schon geht. Dass man irgendwie kluge Unterhaltung, Humor und eine politisch stabile Haltung und Position zusammenbringen kann.
Stefanie Sargnagel.
Stefanie Sargnagel, unsere Mitarbeiterin des Monats.
Genau.
Was weißt du über Stefanie Sargnagel, Christine?
Ich habe sie schon gekannt, bevor ich nach Österreich gekommen bin. Ich habe gedacht, sie macht Comedy. Genau. Dann habe ich mitbekommen, sie macht eher Satire, politische Satire und so Karikaturen und habe dann ziemlich schnell diese ganzen Karikaturen von ihr gesehen, die sehr, ich würde sagen, sehr prominent sind und ihre Kunstfigur auch mit ausmachen, glaube ich. Und dann habe ich nach und nach Dinge erfahren über Stefanie Sargnagel, die mir alle total gefallen haben und bin immer weiter in diese in diese Bubble eingestiegen. Besonders spannend fand ich, glaube ich, das mit der Burschenschaft Hysteria, weil es, glaube ich, auch Burschenschaften, also ich bin damit nicht so in Verbindung gekommen in Berlin und ich glaube, das hat mich einfach sehr schockiert. Also diese männlichen faschistischen Burschenschaften sind schon ein ganz skurriler, krasser Ort für mich, die mich ängstlich machen auch. Und ich glaube, ich fand das total cool, dass es Leute gab, die gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt ein feministisches Gegenprojekt.
Also eine Künstlerin, die sich sehr viel so klischeeartige männliche Literaten, so Allüren quasi zu eigen macht. Also wie zum Beispiel auch sehr was Österreichisches, den Alkoholismus für Autoren. Also ich finde, das wirkt großartig auch in dieser, es entlarvt eigentlich in dem, dass eine junge Frau sich aneignet. Das ist super. Super, sie ist eine wahnsinnig akribische Beobachterin, würde ich sagen. Das sieht man sowohl an diesen Karikaturen als auch an den Texten. Und ich glaube, das ist alles sehr durchdacht.
Ja, und warum ich sie ausgewählt habe, war schon eben, dass sie es als eine der wenigen, sagen wir mal so, weil unsere Gästin später kann das auch ganz gut, aber Stefanie Sargnagel schafft es einfach super gut, sich über die eigene Bubble und über andere Sachen lustig zu machen, ohne dabei so arg auf andere Leute hinzutreten. Also es ist immer eine Kritik drin, es ist immer schlau. Es ist eine schlaue Satire und ich stehe total auf politische Satire.
Und um nochmal auf diese Kollektivität zurückzukommen, weil ich finde, zwei Projekte in letzter Zeit, die Stefanie Sargnagel gemacht hat mit anderen Frauen, eigentlich sehr cool. Das eine ist so diese Christiane Rösinger und am Anfang war auch noch Denise Bourbon dabei, wo sie, ich glaube Iowa ist unmittelbar in diesem Zusammenhang entstanden, also so eine gemeinsame Reise der drei Generationen quasi irgendwie. Und das andere ist diese Reise nach Rojava. Ich habe so einen Abend gehört, ich habe relativ viel erfahren, was ich vorher nicht wusste und es kommt einfach und kam wahnsinnig viel Geld dabei rein und das ist etwas, was man dort brauchen kann und deswegen finde ich das super und das hat Stefanie Sargnagel eben mit Heidi Sequenz, Judith Götz und Musayen Al-Yusuf gemacht und ich glaube so die eigene Berühmtheit, die sie ja mittlerweile erreicht hat und Popularität zu teilen, um quasi tatsächlich für den guten Zweck möglichst viel Kohle einzusammeln, auch eine gute Sache.
Ja.
Also was da habe ich das Gefühl, da macht dieses Reden, dass man Privilegien teilt, total Sinn.
Ja, ne? Ja.
Weil es ist sozusagen, Es ist ein totales Verdienst, weil ich glaube nicht, dass das jetzt Stefanie Sargnagl in die Wiege gelegt wurde, dass sie so famous ist, aber das hat sie sich erarbeitet, das ist ihr herzlich gegönnt, aber sie teilt es trotzdem. Und da gibt es halt einfach auch ein Riesengefälle zwischen unserem Reichtum und der schwierigen, der wirklich schwierigen Situation in Rojava, wo es an allem Möglichen fehlt und wo man diverse, coole, auch sehr coole feministische Projekte unterstützen kann. Genau. Und ich glaube, da sind wir uns wieder mal total einig, dass das super ist.
Genau, da kommen wir wieder zur Einigkeit.
Was ja so wichtig ist heutzutage.
ja, und also was ich auch an Stefanie Sargnagl so toll finde, ist, dass sie schon als Person so, ich habe vorhin zu Heide in der Vorbesprechung gesagt, echt, ich mag halt so Worte wie originell oder alternativ irgendwie nicht, aber sie ist halt einfach so ehrlich zu sich selbst und sie ist ein ehrlicher Charakter, würde ich sagen, und hat eine sehr ehrliche Persönlichkeit. Und ich finde auch, dass sie feministisch extrem gut arbeitet. Also viel dieses Thema Body Positivity, Body Neutrality gut aufarbeitet in ihren Sketches, in ihren Cartoons.
Und auch in dieser Kunstfigur. Ne?
Genau.
Also da geht es wirklich nicht darum, Muse zu sein oder zu gefallen, sondern einfach eine ganz starke Selbstinszenierung zu haben, die voll gewählt ist und
gleichzeitig spielt Klasse ein Thema bei ihr, also ich finde das wirklich sehr erfrischend, dass Stefanie Sargnagl eine Person ist, wo ganz klar ist, sie kommt aus der Arbeiterinnenklasse, aber sich gleichzeitig in einem hochakademisierten Feld bewegt und aber gleichzeitig das nicht so annimmt, also dann nicht zu einer Person wird, die genauso ist wie die Akademiker-Kids oder so, finde ich, kann man sich dann gut identifizieren mit. Und in diesem Stil gibt es viele Aspekte in ihr, finde ich. Also den Antifaschismus zum Beispiel auch. Ich finde es wahnsinnig mutig, sich in solche Orte zu begeben, solche Projekte auch umzusetzen und sich dem Ganzen auch auszusetzen. Also sie war ja auch, sie hat ja viel auch Hass und viel, ihr ist viel Online-Mobbing und so weiter begegnet. Also das sagt sie jetzt, also redet sie jetzt nicht so im Detail drüber, wahrscheinlich in den Interviews schon, aber man bekommt schon hier und da mit und das trotzdem zu machen, ist extrem mutig und also ich finde einfach, ja, ist eine gute Mitarbeiterin des Monats, finde ich.
Die Kaffeepause.
Es ist tatsächlich so, dass ich unglaublich froh und auch ein bisschen stolz bin, obwohl das ein komisches Wort ist, dass unsere heutige Gästin Denise Bourbon ist, weil ich bin einfach ein großer Fan. Und herzlichen Dank und willkommen, Denise.
Dankeschön, Dankeschön. Ich bin stolz, dass ich gefragt wurde.
Ja, es freut uns sehr, auf jeden Fall. Ja.
Danke. Gott, das hat so intensiv geklungen. Ich bin sehr stolz. Nein, ich bin sehr, sehr froh. Danke, dass ich herkommen durfte und über mich selbst reden darf. Endlich darf ich über mich reden.
Ja, und wir wollen eigentlich auch am liebsten ganz viel von dir Intimes erfahren oder wie immer eigentlich von unseren Gästinnen alles, was sie gerne preisgeben möchten. Aber unsere typische Introfrage lautet:
Wo kommst du eigentlich her, Denise?
Wo komme ich her? Ich komme aus dem Punk her, würde ich sagen. Ich komme aus einen kleinen, trostlosen Industrieort, 5000 Einwohner, auf der Autobahn in der Mitte von Schweden. Ich komme auch aus Finnland, weil ich in Finnland geboren bin, in Kotka, in der Nähe von der russischen Grenze. Ich komme von sehr vielen starken Frauen in meiner Kindheit, sehr viele problematische Frauen in meiner Kindheit. Und ich komme von alle Freundinnen, die ich jemals gehabt habe, die mich sehr beeinflusst haben und von denen ich viel gelernt habe. Ja.
Das ist schon eine sehr schöne Zusammenfassung.
Ich würde sagen auch, ich sollte auch sagen, eigentlich mittlerweile komme ich auch aus Wien. Ich bin eine wahnsinnige, begeisterte Wienerin. Ich habe diese Wochenende verbracht, ich habe ununterbrochen über Wien geredet. Ich war auf einem Wochenende mit sehr vielen Leuten aus Deutschland. Und es ist wie Knopfdruck. Ich fange an, so über Wien zu schwärmen und wie super und toll Wien ist und was alles. Ja, genau. So ist so, mittlerweile sollte ich das auch sagen. Ich komme aus Wien auch.
Also du man könnte auch sagen, ganz Wien kennt Denise und Denise ist sozusagen auch der strahlende Mittelpunkt einer queeren Community und das nicht erst seit gestern und das ist schon auch also großartig. Das ist natürlich ein feministischer Podcast, also wie würdest du denn deine feministische Sozialisation so zusammenfassen?
Also es ist so lustig. Ich denke so oft darüber nach, weil es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, weil natürlich war das eine Reise, wie für alle. Weil ich in diesem Industrieort in Schweden aufgewachsen bin und ich bin in einer finnischen Community aufgewachsen, weil es so viele, also alle, fast alle waren Gastarbeiterinnen. Außer meine Mutter, ich habe jahrelang gesagt, dass meine Mutter auch so Gastarbeiterin war. Das war nicht ganz wahr, aber die richtige Situation war mir immer zu kompliziert zu erklären. Aber wir haben mit dieser Gastarbeiterinnen-Community gewohnt oder zusammengelebt. Und es war sehr viel so, die Männer hatten Alkoholprobleme, es war wirklich so Klischee, die Männer hatten Alkoholprobleme gehabt, haben ihre Jobs verloren, die Frauen haben dann sich um die Kinder gekümmert, sind auch in die Fabrik gegangen, gearbeitet und so weiter und so fort und haben sich dann nicht nur um die Kinder, um Haushalt und Arbeit gekümmert, sondern auch um die Alki-Männer. Und so starke Frauen um sich zu haben, war dann auch, das war so eine Selbstverständlichkeit und das war auch in der Schule. Das war immer irgendwie die Frauen, die Mädchen waren die Starke, das waren die Lauter, das waren die Bosses of the school. Also die Buben waren irgendwie so dann zumindest bei uns. Und da gab es einen Feminismus in mir, den ich jetzt erkenne, natürlich, als ich älter bin, aber den ich damals nicht verstanden habe. Und dann habe Zeit vergangen, Anfang 90er, ich angefangen Musik zu machen, in Bands zu spielen. Und das war während dieser ganzen Riot Girl Zeit mit Bikini Kill und Hole, auch wenn Hole und Babes in Toller nicht wirklich zu den Riot Girls gehören, aber das waren meine Lieblingsbands. Und da habe ich auch in Bands gespielt und da wurde ich sehr oft gefragt wegen meinem Feminismus. Und dann habe ich immer gesagt, dass ich bin auf keinen Fall eine Feministin, weil das braucht man überhaupt nicht. Und es gibt ja auch keinen Maskulinismus. Also das war ja einfach, wie sagt man, ignorant von mir. Also so ungebildet will ich nicht sagen in dem Sinn. But I just didn't know better. Und da war ich auch so, dann wurde ich gefragt, als Antifeministin so Aussagen zu machen, die ich dann wahnsinnig gern gemacht habe, bis ich dann Ende 90er irgendwie zu Feminismus gefunden habe durch zwei Sachen, durch Gender Studies auf die Uni, wo ich eh komplett gescheitert bin, weil ich einfach, ich bin einfach keine Akademikerin. I'm street smart. Ja. Na, das habe ich noch immer so, diese Bildungskomplex, dass ich das nicht habe. Aber durch die Gender Studies haben das entdeckt und durch diese Welle, die dann gekommen sind, wieder, es war noch eine feministische Welle, die Ende 90er so richtig, zumindest zu Schweden gefunden haben. Und da war es ja leider so, dass ich bin da so richtig in die radikal-feministische Grube gefallen. Was eh ursuper war, wenn es zu Hard-on-Aktivismus gegangen ist, also dass man wirklich was gemacht hat und nicht nur geplaudert hat, aber hat ja auch Probleme geführt. Also Probleme, ich habe alles was sehr vereinfacht. Ich bin auf eine komische Ökofeminismus-Schiene, also Ökofeminismus-Schiene gefallen. Ja, aber ich glaube, es ist nicht das. Ich glaube, jemand hat mir gesagt, dass es Ökofeminismus ist. Alles war binary die ganze Zeit. Man hat die Welt durch die Binarität verstanden. Und das war das für mich was Einfaches zu verstehen. So, I thought, binary is great. Mann, Frau, Natur, Society, bla, bla, bla. Und dann kann man das schwarz, weiß, whatever. Also, das ist ja auch insane problematisch. And that I did for a couple of years. Und was habe ich heute für Feminismus, Queer-Feminismus, nehme ich an, ist das Einfachste, ich glaube, ich habe keinen Namen, das ist ein feministisches Grundverständnis vom Leben. Also Feminismus ist für mich selbstverständlich.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dass zwar die Parole Non-Binary jetzt heißt, aber die Lust an der Vereinfachung schon nicht aus der feministischen Welt gekommen ist?
What a good question. Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Ich glaube, dass jede also Generation, jetzt meine ich nicht unbedingt Generation, wenn es um Alter geht, weil ich bin ja selber 50, aber verstehe ich mich oft viel besser mit Leuten, die in ihren 20er oder early 30s und stuff. So, es hat ja nicht mit Alter in dem Sinn, wenn ich Generation meine. Jede Generation oder jede Zeitspanne hat ihre gute Sachen and just go with it and listen. Und dann merkt man ja eh, was dann stecken bleibt, finde ich. Ich nehme einfach, ich versuche Leute so viel wie möglich zuzuhören und das reinzusaugen und reinzunehmen und so anzuschauen. Und dann entscheidet jeder für sich, was man behält, denke ich.
Also ich finde, es sagt viel über deine Großzügigkeit aus, weil wenn ich ein Attribut finden müsste, um dich mit einem zu beschreiben, dann würde ich das nehmen. Und ja, ich finde das äußerst großzügig von dir.
Das freut mich sehr. Das ist sehr schön zu hören und das freut mich sehr, finde ich auch tatsächlich. Ja. Aber ich bin ja nicht großzügig, weil ich so wahnsinnig lieb bin oder so, weil ich so ein gutes Herz habe oder so. Nein, ich bin ja großzügig, das it's good for me as well. Also ich habe ja was davon. Ja. Also das ist ja das Ding. Wer macht eine Party mit nur ein Gast? Sich selbst. Also ich meine, das verstehe ich nicht. Also das ist so, je mehr Leute auf deine Party kommen und je mehr Leute, die unterschiedlich sind, desto lustiger wird die Party. Und dann findet man eine Art und Weise, um sich zu verstehen. Aber natürlich, ja, habe ich ein Bedürfnis, mit Faschisten zu reden? Nein, natürlich nicht. Ja. That's not... So, das liebe ich, wenn Leute das immer als Beispiel, aha, ja, na, dann kannst du ja auch die FPÖ-Leute dann einladen zu deiner lustigen Party, aber darum geht's ja nicht.
Also, weil du es schon erwähnt hast, dass du 50 bist, du hast ja tatsächlich deinen Geburtstag in einer fulminanten Party gefeiert mit 500 Leuten wahrscheinlich, also 550, das ist echt nicht übertrieben, im wunderbaren böhmischen Prater. Ja. So viel sei verraten.
Ja.
Ist eh schon vorbei.
Ne? Ja, genau, ist eh vorbei, kann niemand. Das war schön tatsächlich. Böhmischer Prater, das habe ich auch geliebt, weil es, finde ich, auch so eine richtige Arbeiterinnenort. Und das hat gut gepasst zu, wo ich herkomme.
Also ich würde dich, glaube ich, zu so Menschen, die so in Berlin meine Freunde sind und wenn ich von dir erzähle, dann sage ich, glaube ich, häufig, dass du so die Queen vom queer-feministischen Comedy in Wien bist. Also
ich bin so wahnsinnig geschmeichelt jetzt, dass jemand über mich redet in einer anderen Stadt. Ich finde das immer insane, dass Leute mich reden. Danke.
Ja, voll. Und total die Ikone eben. Und ich glaube, man kennt dich eben auch, wenn man wenn man halt nur so lose in der Bubble ist. Also du bist als Queen nicht zu übersehen.
Oder zu überhören.
Genau. und das finde ich sehr, sehr gut. Und mich würde schon noch ein bisschen interessieren, wie so das passiert ist, dass du so zu Comedy gekommen bist und dann auch so zu, also wir haben letzte Folge schon über den PCCC geredet. Ich habe schon gesagt, dass ich immer Angst habe, dass ich ein C vergesse. Ja. und wie du dazu gekommen bist, das so auch auf eine Art feministisch zu interpretieren. Also ich meine, das ist jetzt nicht feministisch per se, aber es hat schon diesen Ansatz, flinte Personen auf die Bühne zu stellen, beziehungsweise ihnen eine Bühne zu geben, die Bühne mit ihnen zu teilen und so. Und genau, das würde mich einfach interessieren, wie du siehst, wie du die Verbindung zwischen Feminismus und Comedy siehst und wie du da hingekommen bist auch.
Also ich wollte immer Comedy machen. Ich wollte immer lustig sein. Ich war immer lustig. Ich bin so anstrengend sogar mit dieser Lustigkeit, lustig sein, dass es manchmal kippt, in dass ich die ganze Zeit Witze über alles machen muss. It's like a little bit, also deshalb hatte ich das immer in mich und dann aber nie wirklich gecheckt, dass ich das auch machen kann auf der Bühne. Ich habe auch sehr viele Komplexe und sehr viele Unsicherheiten, sehr viele Hochstaplerin-Syndrom und dass alle die klassische Arbeiterklasse oder sogar Unterschicht, würde ich sagen, in meinem Fall, auch was da mitkommt in Society, dass du die ganze Zeit mit dir herumträgst. Natürlich hast du dann nicht die gleiche Selbstbewusstsein und glaubst so, ich kann alles jetzt machen. So, ich habe angefangen zu singen tatsächlich, weil das war was anderes, was ich tun konnte und das hat sich nicht ganz so scary gefunden. Zu PCCC kann man sich leicht merken, weil es PCCC, also es ist die pissig angepisste Sissi, PCCC, dann merkt man das immer. Also
okay,
es ist rhythmisch, ist ja genau. Wie es dazu gekommen ist, weil ich sowas selber sehen wollte. Und es gab es nicht damals vor 10 Jahren. Wir haben vor zehn Jahren angefangen mit PCCC. Und da hat mir einfach vor allem die feministische Comedy komplett gefehlt. Es kam ein paar so politische Sachen schon, dass ich wusste von Typen dann, von Heterotypen gemacht. Urnette Guys, but es gab nichts, keine, wie heißt das, Identifikationsfläche für weder mich noch die ganze Queer Community in dem. Und wie unsere Comedy feministisch ist, ist für mich so selbstverständlich, dass das wird nicht einmal nachgedacht. Alles, was ich mache, ist feministisch. Es gibt kein von Aufstehen bis Einschlafen ist alles mit Feminismus, weil es ist ja selbstverständlich. Ja. So, es ist so unglaublich selbstverständlich für mich, dass es it makes it hard to talk about. Also weil es so da ist einfach. Ja. Das Gleiche gilt für mich und die Antikapitalismus. Ich sage das sehr oft, dass ich so null Ambitionen habe. Und dann finden alle, dass ihm so, was heißt das mit Ambitionen? Und ich glaube, vielleicht verwende ich das Wort falsch. Mich interessiert es ja auch nicht, größer und größer zu werden, mehr und mehr Geld zu verdienen. Und so. Ich brauche das alles nicht. Und das ist auch, kommt nicht davon, dass ich irgendwie so, wie heißt es, humble bin. Wie heißt humble nochmal auf, also dass ich so
bescheiden,
ja. Genau. Und das ist keine Bescheidenheit von mir. Also es klingt ja oft, wenn man so sagt, oh, das ist nur meine Bescheidenheit. Es ist einfach tatsächlich nicht mein Bedürfnis. Ja. Und das finde ich, glaube ich, ist auch sehr wichtig, weil dann hat man auch nicht einen Druck von außen.
Ja.
Sondern das Druck, wenn es überhaupt einen Druck von außen gibt, dann ist das für unser Publikum, die tatsächlich an uns interessiert ist und wir sind ja da für das Publikum ist ja da für uns. Also es ist ja eine Give and Take, das ist ja ein Zusammenarbeit die ganze Zeit. Deshalb, glaube ich, funktioniert PCCC ja auch so gut.
Ja.
Weil es ein lebendiges Publikum ist, auch wenn wir was machen. Und es geht nicht darum, also wir wollen ja mehr und mehr zusammenwachsen und keine Graben zwischen uns und das Publikum haben. Und das, glaube ich, ist auch in this world, vor allem in Performance.
Du schaffst halt immer sowas wie eine Szene, ne?
Genau,
die ein bisschen
genau.
Mehr ist als Family and Friends.
Genau.
Wo man das Gefühl hat, aber dazu zu gehören und diese Differenz zwischen Produktion und Konsumtion ja. Sozusagen ein bisschen aufgeweicht wird oder zwischen Künstlerinnen und Publikum.
Genau, und das ist mir so wichtig und da kommt auch diese, ich will, dass alle sollten sich willkommen fühlen, so in dem Sinn. Also, oh, und wenn ich so alle sagen, ich meine, weil oft in Kunstbereich und in Performance oder überhaupt so auf der Bühne gibt es ja auch diese Coolness-Druck die ganze Zeit, so who are the coolest now und es entsteht so eine Hierarchie und wenn du ein Publikum hast oder überhaupt Bekanntschaftskreise, Partys, Clubs, whatever places where people meet, finde ich, dass es das oft passiert und da will ich alles tun, um das zu vermeiden und dass so viele Leute sich wie möglich wohlfühlen. Deshalb war es uns auch immer wichtig, dass PCCC in einem Ort passiert, wo sich Leute auch wohlfühlen im Ort, dass nicht so established ist mit einer Clique oder sowas, dass die Leute, die sich dann vielleicht nicht so viele Friends hat oder nicht so social sind oder so, dass die sich auch wohlfühlen und nicht in eine Ecke verstecken müssen oder so, weil es so unangenehm ist, weil es diese Cliquen da stehen. Ich weiß ja auch natürlich, dass ich bin ja nicht, ich bin auch davon bewusst, dass ich sehr laut bin und ich habe ja auch sehr viele Sachen um meine Person gebaut und ich tue ja auch oft Witze über die, so ich bin die große Diva und jetzt bin ich die Chefin hier und die Goddess und Mother und what the fuck ever. So, ich meine das nicht so wirklich so wahnsinnig ernst auch.
Naja, aber schau, du kannst urviel und du tust urviel und das ist halt schon so ein bisschen... Also diese kontinuierliche Arbeit,
also, ja, das
die
stimmt.
Sieht man dann halt auch.
Ewige Arbeit.
Ja, und du bist es halt auch. Also ja, man ja, kann es ja. Auch, ja, genau, ownen.
Ja, ja.
Aber also das habe ich total gefühlt vorhin, dass du das so gesagt hast mit der Klassenperspektive und so weiter. Also ich glaube, man tiefstapelt einfach immer die ganze
Zeit. Ja, ja,
Zeit.
Total.
Sowieso als Frau, aber dann nochmal schlimmer, wenn du in Armut aufgewachsen
ja,
bist.
Ja,
und du
absolut.
Hast die ganze Zeit im Kopf so, darf ich das? Darf ich jetzt lauter sein? Ist das jetzt eh nicht
zu viel gewesen. Und ich mache es ja eh nicht für mich, sondern für andere. Ich glaube, es ist auch total richtig, Sachen für sich machen zu wollen. Also wenn du sagst, so, es gab sowas einfach nicht und ich wollte sowas machen, dann ist das komplett legitim, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, dass wir uns halt ständig sagen, das muss so möglichst irgendwie für alle sein und möglichst irgendwie, ich muss nicht den individuellen Nutzen da drin haben, weil so sind wir halt aufgewachsen.
Ja.
Und das finde ich spannend. Und was ich auch spannend fand, vorhin hast du gesagt, dass du dich nicht als Feministin bezeichnet hast, ganz am Anfang, früher. Und das hat Sherry auch gesagt.
Aha.
Und ich finde es interessant, weil sowohl Sherry als auch du, ihr seid so richtig Hardcore-Feministin, würde ich sagen.
Ja, ja.
Also halt wirklich, ihr lebt das wirklich täglich, so wie du es auch gesagt hast. Und ich glaube, das ist interessant, weil das wird dann halt so zu einer Lebensart. Also das ist nicht eine Theorie, die man anwendet, sondern Feminismus wird dann zu einer Lebensart und das finde ich total schön.
Also genau, nachdem du schon so wahnsinnig viel gemacht hast, ist es urschwer, das in ein Format zu packen. Ich nehme jetzt wieder was vorweg. Es gab von dir schon so eine Art Autobiografie. Also wer wirklich an vielen Details interessiert ist, dem lege ich die total ans Herz. Titel Cheers. Stories of a Fabulous Queer Femme in Action. Und das Buch gibt es nur noch antiquarisch, aber es ist wirklich wunderbar.
Es ist nicht so schwierig zu finden, haben Leute mir gesagt. Auf Ebay anscheinend verkaufen sich meine alte Freundin, verkaufen meine Bücher, die Arschlöcher.
Du hast es 2000, nein, das ist wahrscheinlich der Verlag oder so. Also das Buch ist 2013 erschienen im Zerglossus Verlag, den es leider auch nicht mehr gibt. Deswegen ist das Buch ja auch vergriffen.
Mhm.
Also das, was ich vorhin mit großzügig gemeint habe, ist, glaube ich, schon deine Fähigkeit zu teilen, unglaublich heterogene Beziehungen zu führen. Also ja, das, glaube ich, kann ich so aus der Beobachterinnenposition sagen. Und ich meine das auch als großes Kompliment. Du hast so gar nichts Bürgerliches an dir, was, glaube ich, auch für so große Barrieren manchmal sorgt. Und deswegen nochmal meine Frage so in diesem Komplex Klasse, Feminismus und Kunst. Du bist eine Kommunistin, stimmt das?
I don't know, maybe I am. Weiß, na, das nicht. Ich weiß nicht genug über Kommunismus, um sagen zu können, dass es kommt. Weißt du, was ich meine? Also, like, sich mit so falschen Fäden schmücken. Like, it sounds good and everything. I think I've always seen myself as an anarchist more. In dem Sinn,
wir bewegen uns auch in die Richtung.
Genau, also genau. Na, also das ist von dem, weil ich, so wie ich das verstanden habe mit Kommunismus, habe ich das Gefühl, dass solange die absolute Großteil von Cis-Männern sich so eigentlich nullo für Feminismus interessieren. Die sagen das immer, dass sie das tun, but when you look at their actions, wir hätten nicht die Probleme, Sexismus-Probleme in die linke Szene, die wir noch immer haben, if that would really have happened all these years ago. Also ich glaube dir das einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass die das tun, because they're not interested oder sowas. Es kommt von irgendeiner komischen Unfähigkeit. Aber es wird besser und es wird besser und besser für jedes Jahr. Ja, ich glaube, das ist einfach unmöglich, so sich einzuleben und verstehen. Deshalb spüre ich das ja von Männern, spüre ich immer ihre Feminismus auf einem Individuen-Niveau. Also this always, that guy does this from this guy's things, but I don't feel it as a movement. Feministische Cis-Männer-Movement, not so much. Und oft, if they do something, dann habe ich oft das Gefühl, dass das passiert dann auf irgendwie, also jetzt sind die großzügig oder jetzt, now they go their extra mile oder irgend sowas. Nicht, weil die wirklich, wirklich die absolute dringende Notwendigkeit haben. Weil so ist das auch mit Privileg. Also wäre ich anders aufgewachsen, wäre ich ja nicht die Mensch, die ich heute bin. Ich bin ja auch so, weil ich so wahnsinnig nicht privilegiert aufgewachsen bin. Ich muss ja selber alles irgendwie für mich schaffen. And I think that's why I am like this also. If you don't have that, I think it's very, very hard. Man kann Sachen so lernen, of course, and you can go in for it and everything, but ja, aber jetzt klingt das so komisch, Existenzialismus, das meine ich auch nicht wirklich. Na, so meine ich auch nicht, so wenn du musst in Armut eingeboren sein, um ein guter Mensch zu werden. Also das meine ich nicht. I talk so much about community in dem Sinn und Movements und Bewegungen.
Voll, ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied ist einfach, wenn jetzt zum Beispiel Cis-Männer sagen, die Befreiung im Sozialismus passiert nur beziehungsweise funktioniert nur mit der Befreiung der Frau. Also weil sie halt nicht über sich selber da reden in dem Moment, sondern über jemanden eine Realität, die sie nicht verstehen können. Und wenn sie sagen, okay, wir müssen alle befreit werden und ich kämpfe auch dafür, dass du auch die gleichen Rechte hast wie ich, ist das was anderes, weil er sich halt dann, also weil dann das Individuum, die Perspektive mit da drin steckt, also in dieser Aussage. Mhm. Aber also was mich halt wirklich sehr nervt, ist halt, wenn linke Männer ganz, ganz viel über Realitäten von linken Frauen, von armutsbetroffenen Frauen, von Working-Class-Women reden, die sie nicht kennen, also die sie auch nicht verstehen, die sie vielleicht durch ihre Mutter mal gesehen haben oder so, aber die sie selber im eigenen Leib nicht erfahren haben.
Genau, und machen sie auch nicht wirklich, wirklich eine Mühe, da das näher kennenzulernen, auch, finde ich.
Genau.
Ja. In einer letzten Nummer von Anschläge gab es eine Kolumne vom Vater, nehme ich an, ein Vater, der irgendwo an so ein Vatertreffen gegangen ist und der ist, da war dann der einzige Person. Und was, also bitte jetzt, Entschuldigung, wo ist das? Und dann, ja, wir müssen arbeiten, bla bla. Ja, aber, und die allein, der Vollzeit arbeitende, alleinerziehende Mutter war schon da. Also, just make it happen, make it possible. If you're genuinely interested, then make it happen. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wie sind wir da reingekommen? Sofort, ich bin so, Männer. Also,
na, aber weißt du, was ich glaube, was das Ding schon ist mit dieser Frage der Privilegien und der... Zum Beispiel gerade in Bezug auf ArbeiterInnenklasse. Ich komme da auch her und meine Freundinnen sind zu 95% AkademikerInnen.
Ja, same, natürlich.
Und das heißt, da geht es ja schon auch darum, dass man das, wenn man daherkommt, auch nicht verherrlicht. Also mir kommt vor, so diese positive Rezeption von Didier Eribon oder so, das kommt ja viel eher von so bürgerlichen Menschen, weil also auch meine Mutter, die tatsächlich aus der Arbeiterinnenklasse kommt, die wollte dann natürlich auch nicht sein. Ne? Es ist ja mehr so ein Zwang der Verhältnisse, der dich in diese beschissene Position bringt. Und dieser Proletkult, wie wir das letzte Mal auch gesagt haben, das ist eher auch sowas sehr Männliches, ne? Ja, also total. Wo man sich nochmal identifizieren kann. Und wenn man dann meist tatsächlich über Bildung und your smartness ist also hier unbezweifelt, genau, dann geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass man da jetzt partout wieder zurück will. Und das ist halt mit anderen Kategorien die Möglichkeit, gesellschaftliche Möglichkeiten verteilen, glaube ich, genauso. Deswegen muss man sich immer so ein bisschen davor hüten, das so zu essentialisieren.
Genau.
So.
Ja, na, totally. Ja. Naja, absolut. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Danke, Heide. Aber wirklich, ich denke, das ist so eine, I don't know if this is going to mean anything to you, aber ich meine so ein Satz, den so ein unglaublich nervige Antifa-Typen in Malmö mal gesagt hat, weil ich vegetarisch esse kein Fleisch seit 95 oder sowas. Und der hat mir dann gesagt, der hat mich dann belehrt, dass dann kann ich keine richtige Revolutionärin sein, weil die Arbeiterklasse muss Fleisch essen, um Energie zu... Also, und das ist das Einzige, was wir, hat er dann gesagt, uns leisten können. I'm like, du kleine Schnösel-Arschloch, was redest du über? Also so, und dann kommt er und sagt, natürlich war er ein Mittelschicht-Punk von irgendwo. Und dann, also solche Klischees auch, von was das heißt. Ja, das Proletariat.
Früher mal, oder nicht, der Arbeiter raucht und trinkt nicht, ne?
Ja, genau, also, ja, das auch.
Das ist die andere, diese sozusagen moralische...
Genau, das wurde mir auch gesagt. Wir dürfen nicht mehr Alkohol trinken, weil wir müssen dauernd bereit sein, wenn die Revolution kommt. 98 in Malmö, bitte. Da sitzen wir, haben wir auf die Revolution gewartet. Und also gibt kein Bier trinken hier jetzt. Wir sitzen hier lachend über uns. Urviele von diesen Klischees und Stuff ist so noch immer drinnen. Die Wörter haben sich verändert. Es ist ein bisschen, finde ich, maybe now a little bit more subtle als Malmö 98. Aber es dauert ein bisschen, bevor man es erkennt. Aber ich finde, es passiert auch noch immer so. It is schon a little bit eine Competition die ganze Zeit, wer die meiste politische Texte, wer sich kennt sich am besten aus, wer ist am ärmsten, wer kann am besten überleben, wer verwendet am wenigsten Geld, also wer gibt am wenigsten Geld aus, für was Sachen gibt man Geld. Also so, there is schon a little bit competition, who's the best revolutionary oder sowas. Wer gewinnt das große... große linke Spiel, ich weiß nicht. Und das ist fucking nice mit getting older. Also, dass ich mich weniger und weniger schäme für jedes Jahr. Also, jetzt bin ich nicht mehr so, dass ich sage, es tut mir so leid, ich habe das nicht gelesen, ich habe es nicht gemacht. Also, it's just nice to get older. Also, nobody dares to tell you anything.
Also, du hast doch unglaublich viele lustvolle Sachen immer wieder gemacht. Ich glaube sowieso, ich würde mal so sagen, du... Also, die Frage nach der Motivation... Also ob, das ist der eine Komplex. Ich kenne dich ja auch auf der Bühne von Club Burlesque Brutal. Das fand ich auch sehr, sehr hübsch. Das ist auch so was sehr lustvoll Getragenes. Ne? Also da geht es nicht um so eine Ernsthaftigkeit und Wahrheit zu zelebrieren, sondern mehr so, ja, vielleicht ja. Sagst du.
Ja, ich habe ja fast immer Nummer gemacht mit Comedy auch. Also meine Nummer bei Burlesque Brutal war ja nicht unbedingt die sexiste Nummer. Das war ja eher sehr viel mit Humor. Natürlich, of course, Humor is the sexiest thing in the universe. Of course, das wissen wir alle, dass das das sexiest ist. Aber vielleicht war das nicht so, wie die Leute sich gedacht haben, wow, sondern die haben dann gelacht. Also so sehr viel. Da habe ich auch fast jede Nummer bei mir hatte irgendein sehr viel Comedy in sich. Und das ist ja überhaupt meine Politik auch und mein Feminismus. Das finde ich auch interessant. Für mich muss Comedy muss immer das sein. Also for me it has to be. Und das wurde mir auch total oft gesagt, so, dass ich muss aufhören, Witze zu machen bei den Plenars, weil das ist ja alles todernst jetzt hier und es gibt nichts zum Lachen. Und ich sage, aber come on. Also ich sage immer, du kannst dich nur wirklich lustig machen mit jemandem, den du liebst oder den du sehr gern hast. Weil sonst ist es nicht lustig. Sonst ist es ja nur beleidigend und weird. Also es ist very, very hard. Yeah, then people say, yeah, but there are comedians who make fun of Trump. Yeah, okay, and they don't love him. Yeah, of course not. But I mean, he's writing the jokes. We are not writing his jokes. He's writing them by just opening his mouth. So that's ja not the same thing in dem Sinn.
Ja, und das ist urschön, weil du machst dich ja sehr oft lustig über dich selber.
Ja, ja, voll, das finde ich auch lustig. So, ich bin ja auch unglaublich.
Du liebst dich auch
sehr. Ja, 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 genau, ja, genau. Ja, ja, no, I do. Und für meinen Geburtstag zum Beispiel habe ich mich Roast gewünscht, so dass die Leute mich richtig so roasten.
Das hat mich total befremdet.
Ja, 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 ich weiß, viele Leute waren dann total so, das ist nicht lustig. Und
all deine schwulen Freunde sind so stumm geworden, sag ich dir,
ja.
In meiner Umgebung. Boah, ja.
Und ich wollte, es ja unbedingt haben. Und das kommt ja auch, ich fühle mich ja auch sehr zugehörig, so the whole mentality around the drag queen scene, wo Leute auch so wahnsinn zueinander, gemein zueinander sind. But for me, that's a love language, so among friends. Ich kann nicht so schreckliche Sachen zu jemandem sagen, die ich nicht gern habe. Also that means that I love them. And the same goes for me when we talk about politics und versuchen Lösungen zu finden und sowas. Also dass man kann doch Witze machen. Das heißt ja nicht, dass man Leute nicht respektiert oder dass man Sachen nicht respektiert und ernst nimmt und so. Alle haben ihre eigene Sprache. Jetzt sage ich nicht, dass every fucking Plenar sollte ein Comedy-Meeting sein, aber...
But good idea.
Ja, es, ja genau, genau, es muss ja Space dafür auch geben.
Ich finde das extrem wichtig, dass ja, man Spaß hat. Also ja, weil das merken Menschen auch, wenn du keinen Spaß hast an dem, was du machst, dann merken Menschen das und wollen nicht mitmachen.
Na, aber wo soll man die Energie herkriegen dann, ja.
Genau, aber wenn du Spaß hast, dann wollen Leute mitmachen, dann wollen Leute dabei sein.
Ja.
Das ist total motivierend und organisierend auch. Also es ist ein extrem wichtiger Punkt und ich finde das ja total schlimm, wie dann... die revolutionären Kräfte immer so, wie du sagst, eben diesen Raum halt irgendwie humorlos gestalten wollen, weil das jetzt alles total ernst ist. Natürlich, das Leben ist ernst so, aber das wissen wir alle selber. Also wir sind alle selber in diesen Situationen, wo es uns schlecht geht. Warum sollen wir auf einen Plenar gehen mit Genossinnen und uns dann noch mehr schlecht fühlen? Das ergibt nicht so viel Sinn
eigentlich. Ja, nein, voll, eben, man trifft sich, um neue Energie zu tanken und mehr Motivation zu bekommen und alles. Und für manche Leute ist das Humor und dann let us do that then. Also so irgendwie, ja.
Es sind halt gerade so viele Wahrheitsspiele in der linken O-Vogue. Also und die Moral hat auch wieder sehr stark Einzug gehalten. Mm. Das macht es schwierig. Ne? Ja. Also deswegen Chapeau für all deine Bemühungen, uns mehr zum Lachen zu bringen.
Meinte, kommt das jetzt, dass es kommen Waves? Weil ich habe auch das Gefühl, es ist, ich weiß nicht, wie viele Moralwellen ich schon erlebt habe in die linke Szene. A couple. Ich habe das Gefühl, es kommt, es ist ja, wir drehen uns ja eh im Kreis die ganze Zeit und dann kommen wir zurück. Ich meine, es ist ja,
in Spiralen.
Ja, in Spiralen,
so unterschiedliche, genau. Arten und Weisen, die gleichen Themen immer wieder aus den verschiedensten Positionen zu bearbeiten, ja. Finde ich.
Aber was ich beobachtet habe, was ich erlebe oder was, what I believe in, ist, das gibt ein finnischer Tanz, das heißt Jenka, und dann hüpfst du einmal nach vorne, dann hüpfst du einmal zurück und dann hüpfst du dreimal nach vorne. Und that's how you move. Und so habe ich das Gefühl, dass wir uns bewegen auch. Es geht eh immer nach vorne. Das geht mir so auf die Nerven. This is something that drives me so fucking crazy. Es war noch nie so schlecht wie jetzt. Es war noch nie. Also, have you heard of the 80s? Also, als ich aufgewachsen bin, ich meine, are you kidding me? Es war, what it was like, Acid Rain, die ganze Zeit, like der rote Knopf in dem Weißen Haus bei Margaret Thatcher, bei Ayatollah Khomeini. Tschernobyl ist passiert. It took 3 days for people to find out about it and it only happened because Sweden called Russia and said, excuse the fuck out of me, what's happening in our woods? What? Nothing is happening in your woods. Yeah, but we saw the Wolke that just came here. So we know that something. And that's the only reason why it didn't take weeks. And the people, also solche Sachen ist in den 80er die ganze Zeit passiert. I remember this. This is also how I grew up with this. Rassismus war so insanely, insanely salons okay everywhere. The N-word, die ganze Zeit, haha, lustig. Bis vor 10 Jahren war es noch Blackface im Fernsehen, kein Problem. Und heutzutage würde niemand das N-Wort sagen im Fernsehen. And we're not gonna go back to that again. Natürlich schaut es anders aus, but it is not worse than it's ever been. We are learning. Und das ist meine absolute Überzeugung, dass wir uns die ganze Zeit bewegen. Dann kommt ja eh große Stolperdings. And of course, this is insane, dass die, ich meine, das sehen wir ja auch jetzt, dass diese insane Rechte, alles, dass die alle vernetzt sind auf einem globalen Niveau. Because it's the exactly same thing. And how these fucking lunatics manages to get along. Yeah. Ich meine, so auf einer globalen Ebene, everything from the super Nazi in Korea bis Bolsonaro, bis Trump, bis Orban, bis I don't know what the fuck, die wahre Finnen in Finnland. Ich meine, das sind ja Trotteln. Ich meine, und das, that, I mean, that they meet and get along and also understand each other. Und jetzt meine ich auch sprachlich und also auf like Brain-Niveau und alles. So, okay, yeah, this is happening, but also at the same time, this is not going to last. Yeah. Of course not. And yeah, but people are suffering. Yeah, of course people are suffering. People are suffering. That just drives me crazy. These things, I am from the absolute Überzeugung über das Jenka-Prinzip. Ein Schritt zurück, ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück und dann 3 Schritte zurück. Und dann bewegen wir uns in eine Spirale.
Geil. Ja, das ist eine sehr gute Anschauung, finde ich. Also auch ein bisschen hoffnungsvoll. Ein bisschen so, okay, es ist halt ein Prozess, man muss es aushandeln. Ja. Man muss auch ein bisschen mal was aushalten hier und da. Es geht dann eh weiter.
Ja, wie soll man sonst leben?
Ja.
Also wir wissen jetzt, dass was dich antreibt, das ist schon eher das Lustprinzip, würde ich sagen.
Und Community.
Und Leute. Community und Beziehungen und das Teilen.
Ja.
Und da stellt sich uns natürlich die Frage, wann können wir dich demnächst auf der Bühne sehen und stimmt das Gerücht, dass du schon wieder nach 10 Jahren etwas beendest, weil also eine Grundlage für das wunderbare Buch Cheers waren deine Kolumnen in der feministischen Zeitschrift Anschläge, die es auch schon seit 1983 gibt und die hast du 10 Jahre gemacht, das Lesbennest. Und jetzt sagst du, nach 10 Jahren ist Schluss mit PCCC für dich.
Für mich.
Magst du uns mehr dazu sagen?
Ja, lustig. Ja, das, danke, Heide. Ich wusste nicht, dass ich so eine 10 Jahre Ding habe, aber anscheinend ist das so. Man kann mich nächstes Mal auf der Bühne sehen. Weiß der Podcast nicht raus, nächste Woche.
Immer am letzten Sonntag im Monat.
Okay, also gut. Ah ja. Dann wird es am Morgen, am 1. Juni, am Montag.
Sehr gut.
Genau, morgen am 1. Juni ist PCCC in Wuk. Da ist ja wahrscheinlich die Tickets schon ausverkauft, aber ich hoffe, die Leute das hören, haben eine Karte bekommen. Da machen wir ein PCCC mit ein bisschen so einem Pride-Bezug, weil es Pride Month ist. Es heißt Rainbows, Butts and Trucks ist das Thema für nächste PCCC. Und genau, das ich mache auch was im Museumsquartier bei Daniel Hill. Großartige, schwule Mann, die sich tatsächlich for reals interessieren sich für die Queer-Szene und auch für Frauen und Non-Binary auf der Bühne. Macht was im Museumsquartier zu Pride Week, zwei Tage vor der Parade. I don't know the date. Es ist am Donnerstag vor der Parade. Da performe ich auch. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Wahrscheinlich was singen, reden, Geschichte. Irgendwas mache ich. Ich weiß noch immer nicht. So sowas. PCCC abgeben. Also, für mich persönlich war PCCC nie meins, sondern es ist unseres. Aber I'm the boss. Also es ist nicht eine basisdemokratische Gruppe in dem Sinn oder sowas, wo wir alle gemeinsam entscheiden. Nein, weil das mache ich nie wieder im Leben.
Okay.
Too much talking. I absolutely celebrate this and I support this for everyone. It doesn't work for me as a, wie eine Arbeitsmethode oder wie man es sagen soll in dem Sinn, sondern ich entscheide. Ich entscheide, wer auftritt, aber die Entscheidung, wer auftritt, ist immer bestimmt von wer ist dran. Ich habe eine Liste, wer ist dran. Also das heißt nicht, dass the people who are more erfolgreich kriegen mehr Gigs oder sowas von PCCC, sondern es ist der Fairness-Prinzip. So in dem Sinn ist das ja auch mitgeschnappt für die anderen. So that's a little bit so, damit die Leute wissen, wie PCCC funktionieren. Aber ich entscheide, ich entscheide Themas, ich tue auch die Moderation und organisiere alles, ich entscheide, welche Gigs nehmen wir an und welche nehmen wir nicht an. Aus unterschiedlichen Gründen. Größter Grund, warum wir Auftritte nicht annehmen, ist, wenn die Eintrittspreise zu hoch sind, zum Beispiel für uns. Weil da merke ich, das funktioniert nicht für unser Publikum. Das ist nicht fair. Okay. Weil das ist auch Teil von PCCC, ist ja, dass alle sollen die Möglichkeit haben. Jetzt weiß ich, klingt das deppert, weil alle, die PCCC kennen, wissen ja auch, wie schwer es ist, an Tickets zu kommen, weil es schnell ausverkauft ist. Aber die Leute hatten die Möglichkeit, zumindest finanziell da zu machen, als Publikum. Anywho, warum ich es weitergebe? Ich gebe es weiter an Flona. Das ist der Künstlername von einer von den Comedians von PCCC. Sie ist auch ein bisschen so wie meine Comedy-Tochter. Die sind ja alle meine Comedy-Kinder irgendwie so. Aber Flona ähnelt sie einfach mich am meisten. Oh Gott, that's so bad. Nein, Flona ist wahnsinnig gut organisiert. Flona ist unglaublich Büro. Und ich bin auch sehr Büro. Ich bin sehr gut organisiert und das muss man sein, um PCCC gut weiterführen zu können. Ich gebe es auf, weil...
Ja, weil alles, was so locker aussieht, einfach ganz viel
Arbeit.
Struktur hat.
So viel Struktur, ja, weil sonst wäre ja nur Chaos alles die ganze Zeit. Sonst hätte es PCCC nicht 10 Jahre lang gegeben. Und warum ich es weitergebe, ist, because it's time. It's time that somebody else is the boss. And I'm going to be boss of something else instead.
Okay, was?
Genau, was? Bin ich dann der Boss? Genau, ich fange dieses Jahr oder diesen Monat an, wieder mit Jean Müller zu arbeiten. Jean Müller hat, ja, das wird sicher urcool. Wir machen ein Revue-Kabarett wieder, so wie beim Sodom Vienna damals vor ein paar Jahren. 100 Jahre Rotes Wien haben wir dann, war das Thema für das Stück, das wir damals gemacht haben. Und jetzt wird eine Queer Cabaret ish something, yes. Und das wird Premiere haben in 2027 in Kosmos Theater. Ja, das freut mich voll. Daran werde ich arbeiten. Es wird ein Film über PCCC gemacht von den Filmemacherinnen Cordula Thym und Katharina Lampert. Die haben zwei Filme gemacht. Ja, die haben zwei Filme gemacht. Philippe Zopfe Wegen über lesbische Geschichte in Wien. Und die haben auch ein sehr großartiger Film über Transmaskulinitäten, Female to What the Fuck gemacht vor 10 Jahren. Und jetzt machen wir einen Film über PCCC. Und daran werden wir anfangen zu arbeiten im Herbst. Ich werde schon Arbeit haben und ich werde hoffentlich, bucht mich Flona für PCCC. Sie hat gesagt, sie überlegt sich das. Schauen wir mal. Aber sonst wird es nur repetitiv, finde ich. Und es ist wichtig, Flona ist jung, sie ist Mitte 20, sie ist POC, sie hat ganz andere, sie kommt auch von einer Arbeiterklasse-Hintergrund wie ich, aber sie hat ganz andere Visions und Erfahrungen und alles und dann wird PCC anders ausschauen und das ist very, very good, weil sonst wird es nur repetitiv und das muss nicht sein. Und genau, so alles sagt, oh, wie kann, du gibst du PCCC auf. Nein, ich gebe nicht PCCC auf, es geht ja weiter. But ich glaube auch nicht an so Sesselhockerei.
Ja. Yeah.
That's very, very important.
Na, wenn man so sitzen bleibt, ja, voll. Auf dem Sessel,
ja, voll.
Dann bleibt man stecken. Mhm. Also das verstehe ich extrem absolutely. Gut. Also ich habe die ganze Zeit jetzt noch im Kopf, komme da gar nicht von weg, von Büro, 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 weil ja. wir hier im Mösenbüro sind.
Ja, 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 so gut passt.
Und ich habe jetzt so fieberhaft überlegt, ob ich einen schlechten Witz machen kann damit, aber mir ist leider nichts eingefallen.
Es gibt so ein großartiges Lied von Christiane Rösinger, es heißt Büro, Büro. Alle anderen machen bla 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 und du machst nur Büro, Büro. Es ist einfach so, und sie ist ja eh eine der besten Textliedermacherinnen der Welt.
Ich fand euch drei auf der Bühne auch richtig schön.
Ja, mit Sargnagel ja. und Rösinger, ja, die ja. sind so großartig, die beiden. Mit denen zu arbeiten ist auch fantastisch. Wir reden ja noch immer, wie wir das, was könnten wir machen, aber I think that's gonna take a couple of years. Aber wir schauen mal. Mhm. Vielleicht passiert das mal wieder. Ich werde was erfinden. Alle sagen so, ich freue mich so, die, alle glauben, dass ich eine neues Projekt starten werde, so wie ein Ding. Das glaube ich nicht.
Naja, vielleicht schon.
Ja, maybe.
Mal schauen, was kommt.
Oder? I want to have a band also. Ich will, ich will wirklich wieder Musik spielen. Ich habe Ende März mit meiner Whole Cover Band gespielt im Flug. Es macht mir so viel Spaß und das würde ich gern wieder. Aber gleichzeitig neue Lieder schreiben, weiß nicht, alle gute Lieder sind schon geschrieben. Schauen wir mal. Aber ich würde urgern in einer Band wieder spielen.
Es kommt sicher Großartiges auf dich zu.
Glaubst du das? Ja, ja, das hoffe ich. Ich hoffe, na, das
bisher auch. War alles großartig.
Also. Oh, danke viel. Thank you so much.
Gerne, oh. gerne.
Das macht mich so happy, wirklich. Ihr beide, vielen, vielen Dank auch, dass ihr so nette Sachen über mich sagt, weil jetzt fange ich fast an zu weinen. Na, aber das
ist auch unser Ziel, dass ja. zumindest einmal im Mösenbüro ja, ein paar Tränen fließen, aber nur der Freude und der Zuneigung.
Ja. Community Love.
Gell? Ja, eben. Ich bin einfach so dankbar, weil ich fühle mich gesehen und dann, was ich tue, macht dann Sinn. You know? It's so fucking, there's fucking nothing better than to make people happy. Really. That's like, I don't understand why people don't get that.
Denise.
Ja.
Zum Abschluss stellen wir unsere berühmte Frage.
Ja.
ja. Was ist dein antifeministisches Guilty Pleasure?
Ja. Ich weiß nicht, ob das so unfeministisch ist, a little bit. Ich habe einen Tick. Und das ist, dass ich wahnsinnig fasziniert bin von heterosexuellen Cis-Männern. Also,
inwiefern fasziniert?
Ja, ja, genau. Meine beste Freundin Gisi beschwert sich immer, die redet durch, ich habe es ein paar Mal auf der Bühne auch gesagt, ich kann auf eine queere Party sein mit nur queere Leute oder das fast nur so Frauen, non-binary, Feminist, bla bla. I will find the one heterosexual cis guy at the party und dann verbringe ich den ganzen Abend neben ihm. Und sitzt und redet mit ihm und redet mit ihm und redet mit ihm. Und das kommt, natürlich kommt das von einer, ich glaube, es geht um so eine Retterin-Komplex-Dings, dass, like, this potential, wenn er so mich hört und sowas, dann wäre er vielleicht so ein guter Mensch. Ich meine, wow, listen to this, yeah, listen to God, listen to who thinks she's God. Aber es fasziniert mich auch. Heterosexuelle Cis-Männer faszinieren mich so wahnsinnig, wie die durch Leben gehen. Und jetzt rede ich auch nicht von so, super informed. I talk about the stink 0815 hetero cis dude stuff. Very fascinated. Can listen to. I also am very good. Ich bin auch, das irritiert mich auch bei mir selbst, dass wenn Typen so was Selbstverständliches machen und so Gutes, dann bin ich schon diejenige, die mit dem Cake kommt und Diplom und so und alles. Also so unglaublich super bist du jetzt. Und das muss ich fucking erfahren damit. Und das finde ich schon unfeministisch von mir.
Diese Schwäche teilst du, glaube ich, mit anderen großen Feministen.
Ja, 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 ja. Das ist das so, ja. ja. Also das, ich würde das ja nie machen so in der Öffentlichkeit und stuff, because I don't want to be a schlechter Vorbild. But privately, very into guys. Was lustig ist, weil
ich bin... Das ist ein schönes Guilty Pleasure.
Ja, ja.
Das ist schon gut, ja, voll, das schon zählt schon.
Weil vielleicht sollte die Hörerinnen, die nicht wissen, ich bin sehr lesbisch. So, just so you also know. But ich glaube, warum ich das mache, ist auch because I'm scared of women. like I want to, you know, I'm scared of women, I want to impress women and stuff and I'm not scared of men. So da kann ich auch komplett mich selbst sein und, und alles, da habe ich nullo, dann sitze ich nicht und denke so, oh, was findet, wie findet er mich jetzt oder sowas, weil das ist mir egal. So I'm more scared of women than I am of men. Yeah.
Danke, Denise.
Danke, danke für die Einladung. Danke, Müssenbüro. Danke.
Danke, es war sehr, sehr schön mit dir. Danke.